Lesungen. Literatur fürs Ohr. Ein Podcast von Bayern 2.
Leander lenkt den Taunus durch hüfthohes Gras, unter dem die Kiesauffahrt meiner Kindheit begraben liegt.
Dante und Vergil, sagte Anton. Ich wandte mich um und schaute nordwärts, wo über dem Horizont ein schmaler Streifen heller war als der Rest des Himmels und man schneebedeckte Gipfelkämme erahnen konnte.
Er betete: Adonai Hashem Hamelech, möge sie in das Buch des Lebens einschreiben, Margarita, Selma und ihn.
Die Muscheln sehen verletzlich aus, als könnten sie in der Hitze nur sehr kurz überleben und müssten schnell zurück ins Wasser.
Einmal mehr wie in jedem Frühjahr stand München im Zeichen der jungen deutschsprachigen Literatur. Das Festival Wortspiele, präsentiert von Bayern 2, bot Autorinnen und Autoren ein öffentliches Forum an drei langen und ebenso kurzweiligen Abenden im Muffatwerk. Heute ein kleiner Rückblick mit einigen der dort vorgestellten Texte. Willkommen, sagt Nils Beindker. Ein Thema, das die junge Schriftstellergeneration in diesem Wortspiele-Jahrgang immer wieder beschäftigt, ist eines der ältesten in der Literatur, die Familie. Viele der Texte, die beim Festival vorgestellt wurden, kreisen um diese Bande, um Zusammenhalt, Zerfall und Tod. An jedem der drei Abende kürte das Publikum einen Tagessieger unter den lesenden Autorinnen und Autoren. Zum Auftakt der Wortspiele gewann Nora Schramm mit einem Auszug aus ihrem Roman »Hohle Räume«, erschienen bei Matthes und Seitz.
Die Eltern holen mich ab, beide aber nicht gemeinsam. Sie stehen so weit auseinander, dass man einfach durch ihre Mitte gehen könnte. An diesem Abstand erkenne ich sie von Weitem. Ich bleibe stehen, die Leute schieben sich an mir vorbei und durch ihre Körper und Koffer und Gepäckwagen beobachte ich die Eltern als kleine Figuren. Der Vater bindet sich erst den einen Schnürsenkel, dann den anderen. Wahrscheinlich hat er sie vorher gelöst, dass er sie jetzt binden kann. Er muss sich immer beschäftigen, beschäftigt sein ist seine Art. Die Mutter kneift die Augen zusammen und starrt auf die Anzeigetafel. Wie immer überfällt mich das schlechte Gewissen, weil ich die Eltern nie besuche und sie irgendwann unauffindbar sein werden. Die Eltern werden nicht sterben, sie werden einfach immer weiter schrumpfen, bis es sie nicht mehr gibt. Ich erinnere mich, dass ich müde werde, wenn ich bei den Eltern bin, wie unter einem leichten Stoff. Noch bin ich wach, spüre die Haarspange etwas zu fest am Kopf, die Stiefel an den Füßen etwas zu schwer und ich sehe die beiden wie durch einen Tunnel oder eher ein Mikroskop, klar und fokussiert und hell beleuchtet. Die kleine Mutterfigur winkt plötzlich von der Petrischale und zupft an der Schulter der Vaterfigur. Sie wippt auf ihren Füßchen vor und zurück, als wäre ich es, die sie nicht erkannt hat. Der Vater richtet sich von seinen Schnürsenkeln auf und tritt einen Schritt zurück, um ihre Hand nicht ins Gesicht zu bekommen. Ich winke zurück, ziehe fest an meinem Koffer und ich werde wieder zielstrebig. Es wird schon werden, es ist okay, alles auf dem Weg und die Herbert-Grönemeyer-Songs rollen mir durch den Kopf. Wie immer, wenn ich die Eltern sehe, das ist einfach so und der Mensch heißt Mensch. Sie stehen hinter der Absperrung aus schwarzem Band, das man einfach aus den Metallständern herausheben könnte und beobachten mich aus schnellen, aufgeregten Augen und würden niemals irgendein Band aus irgendeinem Ständer heben. Sie sprechen zueinander. Ich als Überbleibsel gebe ihnen eine Sicherheit. Über den Abstand hinweg raunen sie sich zu, ob ich blass geworden bin oder dick oder dünn oder glücklich. Sie stellen Ferndiagnosen über mich an, um in der Nähe nicht den Überblick zu verlieren. Die Mutter hat bereits die getönten Gläser meiner Brille bemerkt. Sie fragt sich bereits, warum immer dieses riesige schwarze Ding mitten im Gesicht. Sie sorgt sich bereits um die Gesundheit meiner Augen. Ich gehe weiter auf sie zu, als Versicherung, als Beweis für, was mal war. Und keiner ist sich so ganz sicher, was mal war. Vor allem nicht, wie es eigentlich wirklich und ehrlicherweise mal war. Aber ich, die ich blass geworden bin und zielstrebig meinen Koffer über den polierten Boden des Stuttgarter Flughafens ziehe, bin offensichtlich real, bin offensichtlich ein Produkt, und zwar von dem, was mal war. Und das tut gut zu wissen. Die Mutter legt mir die Arme um den Hals und zieht meinen Kopf zu sich herunter. Wirbel für Wirbel legt sie mich an sich wie eine Perlenkette. Und ich sehe, wie der Vater hinter uns steht und in den Jackentaschen kramt und alte Kassenzettel auseinanderfaltet. Dann umarme ich ihn. Er klopft mein Schulterblatt, wie man ein Pferd klopft, als käme Staub aus mir heraus. Er nimmt mir den Griff des Koffers aus der Hand und die Mutter sagt, das schafft sie ja wohl allein, den ganzen Weg hat sie geschafft, und zwinkert mir zu, als wäre es ein Necken gewesen und kein Gekeife.
Zu Gast bei den Wortspielen in München, Nora Schramm, eine von 17 Autorinnen und Autoren in diesem Jahr. Auch Nora Schramms Kollege Matthias Jügler aus Leipzig erzählt in seinem Roman Maifliegenzeit, erschienen bei Penguin, die Geschichte einer Familie. In diesem Fall einer Familie aus der DDR. Erst einmal aber kam der Schriftsteller bei den Wortspielen auf den Fußball zu sprechen. Auch das eine kleine Familiengeschichte.
Ich habe meinem 6-jährigen Sohn versprochen zu sagen, weil er gehörte, dass ich in München bin und vor Leuten lese, Ihnen oder euch zu sagen, dass der größte Fan von Harry Kane nicht in München wohnt, sondern in Leipzig. Ich habe es ihm versprochen, jetzt habe ich es gemacht, genau.
In Maifliegenzeit erzählt Matthias Jügler, einer realen Geschichte folgend, von einem wenig bekannten Thema der DDR-Vergangenheit. Es geht um vorgetäuschten Säuglingstod. Eltern wurde nach der Geburt ihres Kindes erklärt, dieses sei leider verstorben. In Wirklichkeit wurde es zur Adoption an andere Paare gegeben. Der Schriftsteller wurde durch eine Interessengemeinschaft betroffener Eltern auf dieses Thema aufmerksam. Hans, der Erzähler in Maifliegenzeit, denkt, sein Sohn Daniel sei vor 40 Jahren gestorben. Hans, Mitte 60, gerade pensioniert, wohnt im südlichen Sachsen-Anhalt und geht liebend gerne angeln.
An einem Sonntag vor ziemlich genau einem Jahr geschah etwas Merkwürdiges. Ich war ein paar Stunden am Fluss gewesen und betrat am späten Nachmittag das Haus, in dem ich mit Anne lebe und in dem schon meine Eltern und deren Eltern gewohnt haben. Anne und ich haben nicht vor zu heiraten. Die Vorstellung in unserem Alter, ich bin 65, Anne ist 62, noch einmal vor einem Altar zu stehen, amüsiert uns. An Tagen, die ich in meinem Keller verbringe, wo ich Blinker aus alten Löffeln bastle, die ich auf Flohmärkten in der Umgebung kaufe, so wie mein Vater es gemacht hat, und Posen aus teurem Walserholz fräse, um sie dann aufwendig zu lackieren, lässt Anne mich in Ruhe, so als hätte ich sie darum gebeten. An jenem Sonntag im Mai legte ich meinen schlammigen Angelrucksack auf den Dielen ab, was Anne, wie ich wusste, nicht gefallen würde, weil es gegen unsere Abmachung war, dass ich die Angelausrüstung und damit all den Dreck ausschließlich im Keller aufbewahre. Anschließend zog ich mir die Schuhe aus, schlüpfte aus meiner Regenhose, die tropfnass war, und hängte sie zusammen mit der ebenfalls nassen Regenjacke an den Haken. Dass ich den Rucksack mit nach oben genommen hatte, würde in Annes Augen wie eine Provokation wirken und für eine kleine, harmlose Auseinandersetzung sorgen. Aber einer der Lederriemen des Rucksacks war gerissen. Ich wollte ihn abends gegen einen anderen tauschen und würde also nähen müssen. Deshalb hatte ich ihn mit nach oben gebracht. Aber das würde ich Anne nicht erzählen. Manchmal machte es mir recht Spaß, sie zu reizen oder zu überprüfen, wie weit ich es treiben konnte. Sie trat aus dem Wohnzimmer, ging auf mich und den Rucksack zu, aber anstatt ihn kritisch in Augenschein zu nehmen, umarmte sie mich, etwas fester als gewöhnlich, und sah mich danach an, eindringlich und besorgt, wie mir schien. Der Rucksack und der Schlamm, das alles war ja gar nicht aufgefallen. Etwas an der Art, wie sie mich anblickte, irritierte mich. Es vergingen ein paar Sekunden, in denen wir einfach nur im Flur standen, starr und stumm, als wären wir das Bild, das jemand von dieser Szene gemalt hätte. Dann, mit einem Mal, wich sie meinen Blick aus, so als sei etwas passiert. Und das war es ja auch, nur wusste ich das noch nicht. Es hatte eine Weile gedauert, bis sie mich wieder ansehen konnte. Vielleicht, aber das werde ich sie nie fragen, hatte sie überlegt, mir einfach zu verschweigen, was geschehen war, weil sie wusste, dass es alles, woran ich seit jeher glaubte, ins Wanken bringen würde. Kurz bevor ich die Geduld verlor, fiel mir auf, dass sie einen Zettel in ihrer Hand hielt. Daniel hat angerufen, sagte sie, mit trockener und brüchiger Stimme. Daniel, mein einziges Kind, das seit 40 Jahren tot ist. Was sagst du? Fragte ich, viel zu laut, wie ich sofort begriff. Offensichtlich hatte ich sie falsch verstanden, aber sie sagte es noch einmal. Daniel hat angerufen. Sie sagte das in einem Ton, der sowohl feierlich als auch besorgt klang. Als wüsste sie nicht, wie ich reagieren würde. Und so, als fürchte sie sich gewissermaßen auch davor, was diese drei Worte auslösen würden. Sie hielt mir den Zettel entgegen, auf dem eine Telefonnummer stand. Ich weiß nicht, wie lange ich diesen Zettel betrachtete, aber ich fühlte mich außerstande, etwas anderes zu tun, als auf diese Zahlen zu blicken. Sie kamen mir vor wie ein langes lateinisches Wort, das ich mir Silbe für Silbe erschließen musste, nur um es dann am Ende doch nicht zu verstehen. Du sollst zurückrufen, sagte Anne. Ihre Stimme hatte nun wieder beinahe ihren natürlichen, weichen und gleichmäßigen Klang. Dann kehrte sie mir den Rücken zu, ging an der Kommode vorbei, an dem Wandkalender mit Bildern ihrer Patentochter, die uns nur selten besuchte, und jeden Schritt machte sie betont langsam. Sie lief wie in Zeitlupe, gemächlich, tastend, bereit dazu, sofort umzukehren und zu tun, was auch immer sie tun müsste, je nachdem, wie meine Reaktion ausfiel. Irgendwann war sie im Wohnzimmer verschwunden. Ich hörte, dass sie den Fernseher ausschaltete. Vermutlich saß sie jetzt auf dem Sofa, sah aus dem Fenster mit Blick auf die Weinberge im Süden, die Unstrut, deren in der Sonne glitzerndes Wasser man hinter dem schmalen Streifen Bäume erahnen konnte, und wartete.
Matthias Jügler und ein Auszug aus seiner Lesung beim diesjährigen Wortspielefestival in München, präsentiert von Bayern 2. Matthias Jügler wurde am zweiten Festivalabend Publikumssieger. Am dritten kürten die Zuschauerinnen und Zuschauer im Muffatwerk Simon Elson. Er las aus seinem Roman »Geschichte der Unordnung«, erschienen bei Blumenbar. Auch dieses Buch erzählt von einer Familie in einer existenziellen Situation. Es geht um den Tod des Vaters und all das, was diesem unwiderruflichen Einschnitt folgt.
Das große Wohnzimmer unseres Hauses, von einem wilden Waldgrundstück umgeben, lief steil nach oben, fast so spitz wie ein Zirkuszelt. Die Decke aus hellem Kiefernholz, dessen Maserung und Astlöcher immer neue Muster ergaben, wenn ich lange genug hinschaute. Jetzt war es dämmerig, ich sah die Zimmerdecke kaum. Mein Vater trug mich auf dem Arm, mein Kopf an seiner Schulter, ich weinte. Eben hatte ich noch im Garten gespielt, wo schon Krokus, Löwenzahn und Gänseblümchen blühten, dann war ein Gewitter aufgezogen. Aus Angst vor dem Donner floh ich nach drinnen. Da mein Vater zu Hause war, was nicht oft vorkam, tröstete er mich. Erstmal knipste er alle Lampen aus. Strom zieht Blitze an, hieß es. Wir standen im halbdunklen Wohnzimmer und draußen krachte und leuchtete es. Ich zuckte bei jedem Schlag zusammen und weinte lauter. Mein Vater wollte mit mir zum Fenster, ich sträubte mich. Er ging trotzdem näher zu den Donnerschlägen und Blitzen, ganz langsam. Er trug dicke Socken, seine Schritte auf den Holzdielen fast geräuschlos. Ich versteckte das Gesicht an seiner Schulter, er sprach besänftigend auf mich ein. Ich spürte den ruhigen Atem, seinen Körper vollkommen entspannt. Auch ich wurde ruhiger. Ich krallte mich in die braune, feste Baumwolle seines Pullovers, traute mich endlich aus dem kleinen Wohnzimmerfenster zu schauen. Durch die Äste und jungen Blätter der hohen Bäume um unser Haus sah ich Blitze am Himmel. Sie leuchteten in einem grellen Blau-Weiß, das ich noch nie gesehen hatte. Dann der Donner, ein Grollen, das in der Ferne blieb, mir nicht mehr in den Magen fuhr. Ich verstand, dass die Welt davon nicht unterging. Was mein Vater sagte, hörte ich kaum, doch seine Stärke übertrug sich. Er war stolz, erzählte beim Abendbrot, wie tapfer ich vom Fenster aus zugeschaut hatte. Mein kleiner Bruder hörte nicht zu und meine beiden älteren Schwestern schmunzelten. Sie trauten sich bei Gewitter bereits auf die Terrasse, was meiner Mutter nicht gefiel. Sie saß gegenüber von Papa am anderen Ende unseres großen, ovalen Holztisches, schmierte Butterbrote und half meinem Bruder beim Essen. Gerne schob sie ihm die kleinen Honigbrotstückchen in den Mund. Mutproben mochte sie nicht. Beim Schwimmunterricht kostete es sie sichtlich Mühe, mich dem handfesten Lehrer zu überlassen, der mich notfalls auch mal vom Ein-Meter-Brett schubste und beim Tauchen unter Wasser drückte, damit ich das Seepferdchen-Abzeichen bekam. Andere Mütter schauten ihren Kindern durch eine Glasscheibe zu, die den Imbiss von der Halle trennte. Meine Mutter machte das selten. Ich hatte etwas von einer Heulsuse und sie war zart, oft ein bisschen schlapp. Dieses Wort lernte ich früh von ihr. Wenn sie telefonierte auf dem Sofa mit dem braunen Wollbezug, ging ich manchmal zu ihr hin und sie streichelte mich. Rhythmisch wie eine Weberin am Webstuhl strich sie mir das Haar hinters Ohr, blickte mich aus grünen Katzenaugen an, hell abgesetzt von ihrem dunklen Haar. Auch meine drei Geschwister wussten, dass sie das beim Telefonieren gerne tat. Unser Garten, ein scheinbar riesiger Wald, war der beste Spielplatz. Das Haus, in einen Hang gebaut, hatte am unteren Teil 3 Stockwerke, am oberen nur 2. Es war neu nach den anthroposophischen Prinzipien unserer Eltern, mit viel hellem Holz, Ecken und Winkeln, gemütlich und konfus. Warum die Fenster teils schief sein mussten, wie ich es als Kind ausgedrückt hätte, und warum es keinen einzigen viereckigen Raum gab, fragte ich mich nicht. Es war Zuhause, Zirkuszelt, meine Höhle und Burg. Ringsum standen auf einer Fläche größer als ein Fußballfeld gut 30 hohe Bäume, zumeist Eichen. Die engen Pfade ums Haus konnte man mit dem Dreirad oder Fahrrad befahren, was meine Mutter bald verbot, da wir vom Weg abkamen und ihre Pflanzen zerstörten. Nur Giersch ist Unkraut, weil er so wuchert, erklärte sie. Ich ging nicht in den Kindergarten, weil ich meinen jüngeren Bruder zum Spielen hatte. Und Mama. Sie war immer zu Hause und brachte mir alles bei.
Simon Elson, einer von 17 Teilnehmern bei den diesjährigen Wortspielen in München. Zum Abschluss des 3-tägigen Festivals wurde der Bayern 2 Wortspielepreis vergeben. Eine unabhängige Jury wählte einen der vorgestellten Texte aus. Der Preis ist dotiert mit 2.000 €, verbunden mit einem einmonatigen Stipendienaufenthalt am Goethe-Institut in Peking. Am Freitagabend wurde der Name der Gewinnerin oder des Gewinners bekannt gegeben.
Der Bayern 2 Wortspielepreis 2024 geht an Dana von Suffrin für den Auszug aus ihrem Roman Nochmal von vorne.
In ihrem Roman erzählt Dana von Suffrin von einer jüdisch-deutschen Familie in München. Nach dem Tod von Mordechai Jeruscha muss seine Tochter Rosa, die Erzählerin, ganz allein alles nun Erforderliche auf den Weg bringen. Sie blickt zurück auf die Geschichte ihrer Familie und ebenso auf die des 20. Jahrhunderts. Erzählt wird in einer Sprache, die beständig zwischen Traurigkeit und Komik pendelt. Bei den Wortspielen las Dana von Suffrin eine Traumsequenz ihrer Protagonistin Rosa. Die Familie, die Eltern, die Großmutter Jaja sowie Rosa und ihre Schwester Nadja sitzen an einem Tisch, spielen und streiten.
Mein Vater hatte den Hund auch in Wirklichkeit nach seinem Lieblingscharakter aus Schole Malechems Eisenbahngeschichten benannt. Und ich konnte mir nie merken, ob Dorvid ein fahrender Händler war oder der Vater irgendeiner Braut aus Odessa. Aber ich war mir ziemlich sicher, dass er eine unsympathische Figur war und am Ende der Geschichte starb. Ich bin außerdem ziemlich sicher, dass mein Vater die Eisenbahngeschichten nie gelesen hat. Als unser Dorvid starb, an Geschwüren, an Verfettung oder an Überdruss, legte mein Vater ihn auf den Esstisch, auf den gleichen, an dem wir jetzt im Traum sitzen und spielen. Dann sah er ihn lange an und dann begann er zu schluchzen, vergrub sein hageres Gesicht in den knochigen Händen und setzte sich. Er machte den Eindruck, als wolle er den Hund sofort sezieren, aber er hob nur in einer kurzen Geste eines der kleinen schwarzen Ohren an, um es dann sofort wieder fallen zu lassen. Und dieses Fallen gefiel mir. Auch wenn das Ohr nur ein paar Millimeter nach unten fiel, entdeckte ich in diesem Ereignis einen ewigen Sturz, ein Verderbnis, ein Unglück, das weiß ich noch ganz genau. Mein Vater legte seine Stirn auf der Tischplatte ab und mit seinen Händen fuhr er Dorwit durch das schmutzige, verfilzte Fell. Ich war damals schon ein wenig kurzsichtig und mir schien es, als wären die Haare auf dem Kopf meines Vaters die gleichen wie die auf den langen Fingergliedern und jene, die Dorwits tumorösen Körper umhüllten. Es ist in jeder Kindheitsbiografie das Größte, den Vater beim Weinen zu erwischen. Finger, die zittern statt zu strafen und Augen, die nässen statt zu tadeln. Der Vater wird so klein wie eine Erdbeere, so süß und weich und nass. Man hat Lust, den Vater mit der Fingerspitze anzustupsen und ist neugierig, ob er sofort zerbirst oder sich in eine rote Lache verwandelt. Die Welt ist nicht mehr die gleiche nach dem Weinen. Es ist eine Geburt, es ist der erste Sieg, es ist die traurigste Sache, die je passiert ist. Es ist eine Hochzeit auf einer Beerdigung und ein Geburtstagsfest inmitten einer Feuersbrunst. Und wie jeder Sieg tut dieser Sieg weh. Im Traum aber darf Dorwit für immer leben und für immer Unfrieden stiften. Wir haben unsere Ellbogen aufgestützt und sehen gespannt auf meine Großmutter Jaja. Jetzt nämlich fällt sie meinem Vater ins Wort. Jaja sitzt rechts von meinem Vater. Sie trägt ein hellblaues Wollkostüm und hat viel schönere Haare als meine Mutter. Hellbraune, glänzende Seidentücher nämlich, die sich um ihren Kopf legen. Ihre Brüste sind riesig und die weiße Bluse, die sie unter ihrem Kostüm trägt, spannt zwischen den Perlmuttknöpfen. Sie spricht mit der Autorität alter Damen. Jaja redet langsam. Ihr Mund ist klein und rosa und ihr großes weißes Gesicht bewegt sich kaum. Dorwit, sagt sie, mit lang gezerrtem Vokal. So nennt man doch keinen Hund. Jaja denkt kurz nach. Dann legt sie die Handfläche auf den Tisch und sagt bestimmt, es ist eine Sünde, einem Hund einen Menschennamen zu geben. Und dann? Ein Name von einem jüdischen Menschen noch dazu. Besser, dass die Chaya hat gehört, deiner Veronika. Meine Mutter, Veronika, deren Name gerade mit hörbarer Abscheu, sodass er wie eine Infektionskrankheit oder eine neu entdeckte Schimmelpilzart klingt, ausgesprochen wurde, lacht wieder. Ihr frecher kleiner Busen hüpft auf und ab und mein Vater starrt entsetzt auf ihr Jeanshemd. Ein unschuldiges Tier ist doch keine Sünde, ruft sie. Das, was sie eigentlich meint, ist, ich liebe meinen Hund, ich streichle ihm über das Fell, seht her, ich bin das Salz der Erde. Und dann geht sie wieder los, die ewige Streiterei. In meinem Traum streiten die drei immer wegen des Hundes, aber ihnen wäre jeder Anlass recht. Sie würden auch über den scheußlichen Nagellack meiner Großmutter streiten, über den genauen Farbton des Hundefelles, über die Zukunft meiner Schwester Nadia. Aber die Liebe meiner Eltern zu einem treffen Hund ist trotz allem der beste Grund. Treffe Hund, treffe Frau, treffe Töchter, wie soll man da nicht verrückt werden? Zeit, dass meine Schwester Nadja sich wieder einmischt. Sogar im Traum denke ich, was für ein schönes Kind. Sie ist blond, als hätte sie das gefärbte Haar unserer Mutter geerbt und schmal, als hätte sie den Hunger unserer Großeltern geerbt und lächelt die Erwachsenen nachsichtig, überheblich an, weil sie ja schon alles begriffen hat. Denen ist nicht mehr zu helfen. Sie darf wieder reden. Genug, ihr geht mir auf die Nerven, ruft sie vom anderen Tischende aus, wo wir beide zusammensitzen. Zwei Kinder teilen sich einen Stuhl und zählen den Erwachsenen ja immer als ein Mensch. Ich denke damals noch, dass Nadja und ich ein Geschöpf mit zwei Köpfen sind. Aber das liegt an meiner kindlichen Harmoniesucht, die alles zur Symbiose ergänzt sehen will. Können wir jetzt wieder spielen, ruft Nadja. Und ich denke, dass sie die Einzige ist, die etwas Autorität genießt. Das ist bemerkenswert, denn sie ist ja noch ein Kind. Andererseits ist meine Mutter ein Clown, mein Vater ein Tölpel, ich ein Nichts und Jaja eben eine Großmutter. Sofort verstummen die Erwachsenen. Sie rücken die kleinen Plastikständer, die vor ihnen stehen, zurecht und dann werfen sie kleine Blicke nach links und nach rechts, um sicherzugehen, dass ihnen niemand auf die Spielplättchen sehen kann. Jeder von uns hat zwei oder drei Zahlen reingeordnet. Ich habe die 1, 2, 3, 4, dreimal die 7, ein paar einzelne Ziffern in Rot, Blau, Grün und auch noch das Mondgesicht. Mein Vater setzt zu seiner üblichen Rede an. Er spricht davon, wie verwöhnt wir seien, wie viel Kleidung wir hätten, wie viele Spielsachen, wie viele Fotos. Und wir hören ganz genau, dass unser Vater neidisch ist, obwohl er ja schon ein erwachsener Mann ist. Ich stelle ihn mir vor, wie er nackt und dürr auf allen Vieren auf dem Terrazzoboden in der elterlichen Wohnung in Haifa, immer halb vernachlässigt von Jaja, herumkriecht und mit Zündhölzchen spielt. Er spricht mit hoher Stimme zu den Stäbchen und ordnet sie in schönen Formen an. Er gibt ihnen hebräische Namen aus den 50ern, Zipora, Ruchama, Johanan. Und ich weiß, dass er nie jemanden so geliebt hat wie diese Holzsplitter. Er lernt, sie im roten Kopf zu unterscheiden. Manchmal, wenn Tibor, sein Vater, eines vom Boden aufhebt, um sich eine Zigarette anzuzünden, schreit er stumm und wendet entsetzt den Kopf ab, während sein kleiner Bruder Arie mit Blechpanzern spielt, nichts vom Kummer meines Vaters mitbekommt und sich vielleicht schon auf den Krieg 1973 vorbereitet. Ich unterbreche meinen Vater mit einem Husten. Ich muss bekannt geben, dass ich das Plastikplättchen mit dem Gesicht habe und deswegen eine perfekte Zahlenreihe herzeigen kann. Eigentlich soll es mir Glück bringen, aber ich fürchte mich schon seit ich denken kann ein wenig vor ihm. Sein Gesicht ist wirklich kugelrund, runder noch als das von Jaja, die aber auch nicht ganz ihr Idealgewicht hat. Es hat keine Haare, aber diesen scheußlichen breiten Mund. Natürlich ziehe ich alle ab, denn ich habe ja das hässliche Joker-Gesicht, das ich triumphierend aufdecke. Meine Eltern sind eingeschnappt und meine Mutter fährt ärgerlich mit der Zunge ihre Zähne ab. Jaja aber klatscht ein bisschen übertrieben euphorisch in die Hände, sodass die Goldkettchen um ihre Gelenke klimpern und tanzen. Ich starre auf ihre verdickten, perlmuttfarbenen Nägel. Etwas daran erinnert mich an die Chanukka-Feiern unserer Familie, denn unsere Mutter hatte einiges von ihrer katholischen Erziehung beibehalten. Und weil mein Vater ihr verbot, einen Christbaum zu kaufen, schmückte sie eine Stechpalme mit glänzenden Perlenschnüren und Lichterketten, obwohl unser Vater überhaupt keinen Schmuck wollte. Ihm reichte die Chanukka-Leuchte und er kaufte bei Danis koscher Feinkost in der Prinzregentenstraße hässliche bunte Kerzen, an denen er sich die Finger verbrannte. Jaja ruft begeistert, sie ist wie ich, ein kleiner Chochem, sie ist wie ich.
Dana von Suffrin, Gewinnerin des Bayern 2 Wortspielepreises 2024 mit einem Auszug aus ihrem Roman »Nochmal von vorne«, erschienen bei Kiepenheuer und Witsch. Die Auszeichnung ist mit einem schönen Zufall verbunden und einmalig in der Geschichte des Festivals junger Literatur. Ab Dienstag ist Dana von Suffrins Roman im Bayern 2 Podcast Lesungen in der ARD Audiothek verfügbar, in einer Koproduktion von HR, BR und NDR und einer Aufnahme mit der Schauspielerin Xenia Thielink. Die Verleihung des Bayern 2 Wortspielepreises erfolgt unabhängig von dieser Produktion. Soweit die Radiotexte heute mit Eindrücken vom diesjährigen Wortspielefestival in München. Nils Beindker verabschiedet sich. Eine gute Zeit.